der uns den Sieg gibt, das soll die heutige Botschaft sein. Und ich habe einen Untertitel gewählt, der heißt, durch Gott in ein Leben der Zuversicht. Und wir wollen dazu einen kurzen Vers hören aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, den 57. Vers. Dort heißt es, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Was ist das Leben? Ist es eine Urlaubsreise? Nun, sicherlich gibt es auch in unserem Leben ruhige Abschnitte. Aber es gibt auch ganz andere Situationen, wo Kampf ist. Und da sind wir gefordert. Und an diesem Kampf kommen wir auch als Christen nicht vorbei. Wir können nicht sagen, wenn wir uns einmal bekehrt haben, dann haben wir keinen Kampf mehr. Dann geht alles glatt im Leben. Es stimmt einfach nicht. Es ist nicht so. Kampf wird bleiben. Der Lebenskampf, den wir täglich zu bestehen haben, manchmal in widrigen Umständen, den alle Menschen haben, den haben die Christen auch. Aber auch einen geistlichen Kampf. Und beides hängt ja manchmal in gewisser Weise miteinander zusammen. In beiden Fällen geht es natürlich nicht um einen Kampf gegen Menschen. Das muss ich direkt vorweg sagen, dass da keine Missverständnisse entstehen. Nein, es geht um einen Kampf gegen die Umstände des Lebens, die uns lähmen möchten. Es geht um ein Durchkämpfen geistlicher Situationen. Und nicht umsonst steht im Epheserbrief Kapitel 6, denn unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, also nicht wieder Menschen, sondern wieder die Fürstentümer, wieder die Gewalten, wieder die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wieder die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Wir müssen einfach sehen, dass wir auf dieser Erde nicht in einem luftleeren Raum uns befinden. Wir werden beeinflusst. Alle Menschen werden beeinflusst. Manchmal möchten heute ja Menschen nicht beeinflusst werden, vor allen Dingen nicht religiös beeinflusst werden. Beeinflusst werden sie immer. Wenn sie nicht beeinflusst werden durch Christus, dann werden sie eben beeinflusst durch die Macht der Finsternis, ob sie es wahrhaben wollen oder nicht. Und auch wir als Christen stehen in dieser Auseinandersetzung. Auch wir werden beeinflusst. Und es ist die Frage, wie stellen wir uns dazu? Mancher wacht morgens schon auf und direkt beginnt der Kampf. Auch bei Christen manchmal. Man schlägt die Augen auf und plötzlich kommen alle Gedanken wieder. Ja, welche denn? Mit denen man abends eingeschlafen ist. Kaum sind die Augen auf, ein Augenblick Besinnung und dann dreht die Mühle. Vielleicht irgendwelche Sünden, mit denen man nicht fertig wird. Oder irgendeine Trauer, schwere Lebenslagen, Sorge und Not, Anfechtung, Angst oder auch schlichte Müdigkeit. Auch geistliche Müdigkeit, die einen übermannen möchte. Ja, da beginnt der Kampf schon mit dem Augenaufschlagen. Und mancher hat sich vielleicht in der Nacht noch nicht mal richtig zugemacht. Über all diesen Kampf. Und er denkt sich, wie werde ich den morgigen Tag bestehen können? Wie wird der Kampf enden? Ja, wie endet denn der Kampf eigentlich? Ein Kampf endet immer auf zwei Arten. Wie denn? Entweder wir werden Sieger oder wir sind Verlierer. Das ist das übliche Ende eines Kampfes. Und ich möchte uns fragen, wie soll denn dein und mein Kampf enden? Keine Frage, wir wollen doch Sieger sein. Aber da ist direkt die nächste Frage, wie werden wir denn dauerhaft Sieger im Lebenskampf, der uns verordnet ist? Müssen wir dazu hervorragende Menschen sein, eben welche mit Durchsetzungsvermögen, welche, die vorangehen nach dem Motto, vorne ist, wo ich bin? Oh, damit werden wir nicht Sieger. Mit solchen Parolen werden wir nicht Sieger. Auch nicht Ohren anlegen und durch. Mit den Parolen werden wir auch nicht Sieger. Kopf hoch. Ja, das dürfen wir wohl sagen, aber da müssen wir auch sagen, warum. Aber das fehlt oft. Kopf hoch. Ja, warum eigentlich? Keiner weiß, warum. Nein, nicht unsere Leistung, nicht unser Stehvermögen, nicht unsere Kraft bringt uns den Sieg, sondern Gott sei Dank sind wir davon nicht abhängig. Gott sei Dank, ein geflügeltes Wort, nicht bis heute. Viele glauben ja nicht mehr an Gott, aber sie sagen doch, Gott sei Dank. Ist gar nicht so gemeint oft, aber hier ist es so gemeint. Seht, es steht sogar in der Bibel, wir dürfen wohl sagen, Gott sei Dank. Aber es ist gut, wenn wir es auch so meinen. Und es ist so gemeint hier. Gott aber sei Dank. Ja, wofür denn? Der uns den Sieg gibt. So einfach ist das. Es muss niemand im Leben verzweifeln. Und wenn man davor steht und denkt, und jetzt geht's nicht mehr weiter. Jetzt gibt es keine Lösung mehr. Ich kann nicht mehr. Wollen wir dann auch sagen, Gott kann auch nicht mehr? Nein, das dürfen wir nicht sagen. Er kann immer. Und deshalb dürfen wir in ein Leben der Zuversicht gehen, wenn wir das beachten, was wir heute durch das Wort Gottes hören. Merken wir, hier tritt eigentlich eine ganz neue Dimension in unser Leben, wenn wir das bisher nicht so gesehen haben. Nicht du bist der Kämpfende. Nicht du musst es schaffen und ich auch nicht. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt. Das ist die Lösung. Als Christ wollen wir darauf vertrauen. Der Sieg kommt also von Gott und er wird uns dargereicht. Er wird uns angeboten. Auf einem Silbertablett wird uns der Sieg Jesu Christi angeboten. Und wer bietet ihn uns an? Gott kommt selbst und bietet dir und mir den Sieg an. Denn es heißt ja, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt. Er gibt ihn uns selbst. Der allmächtige Gott. Gott ist ja nicht irgendwer. Auch das wollen wir uns jetzt noch mal gerade vorhalten, Gott ist ja nicht irgendwer, der uns den Sieg gibt. Es steht im Psalm 146, glückselig der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung auf den Herrn seinen Gott ist, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was in ihnen ist, der Wahrheit hält auf ewig. Der ist glückselig, der diesen Gott zur Hilfe hat und der seine Hoffnung auf ihn setzt. Und den will er auch nicht enttäuschen. Er klammert sich an mich, heißt es einmal in der Bibel. Darum will ich ihn erretten. Er gibt uns Hoffnung. Und er ist unvergleichlich groß. Lasst uns das auch noch einmal hier verstehen, dass wir Gott mit niemand vergleichen können. Der, der uns den Sieg gibt. Im Propheten Jesaja, da werden ein paar Fragen gestellt. Es gibt gar keine Antwort darauf. Die Antwort müssen wir uns selber geben, weil sie liegt auf der Hand. Da heißt es in Jesaja 40, wer hat die Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand? Welche Wasser denn? Die Wasser der Erde. Was meint denn die Bibel damit? Die Ozeane gehören dazu. Und jetzt lasst uns das mal so vorstellen, denn so ist es. So groß ist Gott. Er misst die Wasser der Erde mit der hohlen Hand. Stellt euch vor, Gott macht einmal so, macht die Hand hohl und zieht sie durch den Pazifischen Ozean, durch den Atlantischen Ozean, durch den Indischen Ozean. Hebt die Hand hoch und die Ozeane sind leer. Und das Wasser ist in seiner Hand. Wie viel Not ist auf diesen Ozeanen, wenn die Wellen stürmen und die Schiffe zu sinken drohen. Und Gott hat das alles in seiner Hand. Oh, wenn er so die Wasser misst, wie vorsichtig muss er sie wieder in die Becken zurückgleiten lassen. Sonst wird eine furchtbare Katastrophe geschehen. Das ist Gott. Er zieht durch die Ozeane, sie sind leer. Und er sagt, das ist das Wasser der Erde, nicht? Und hat auch noch das Wasser von deinem Gartenteich mit drin. Aber wir merken, das versinkt darin. Die nächste Frage. Wer hat die Himmel abgegrenzt mit der Spanne? Was ist denn eine Spanne? Die Spanne ist die Distanz zwischen dem Daumen, zwischen der Spitze des Daumens und der Spitze des kleinen Fingers, wenn die Hand gespreizt ist. Stellt euch vor, so misst Gott das Universum. Er sagt, das ist die Milchstraße, nicht? Und da muss er die Hand noch nicht mal ganz auseinander machen. So misst er die Himmel ab. Und den Staub der Erde, den hat er in ein Maß gefasst und die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit der Waagschale. Ich habe jetzt schon gesagt, wer das macht, aber eigentlich steht das hier gar nicht. Es ist die Frage hier, wer kann das? Und die Antwort, die liegt auf der Hand, die müssen wir uns selber geben. Nur Gott kann das. Und deshalb heißt es später, und wem wollt ihr Gott vergleichen? Und was für ein Gleichnis wollt ihr ihm an die Seite stellen? Das ist der Gott, der uns den Sieg gibt. Kein geringerer. Das müssen wir uns vorhalten. Wir denken ja vielleicht manchmal, es gibt ja keine größeren Probleme als die, die ich habe. Keiner hat die Probleme, die ich habe. Ach, und das stimmt schon meist sowieso nicht. Es gibt oft Menschen, die haben viel größere Probleme. Aber es gibt auch welche, die reden besonders viel über ihre Probleme. Und es gibt auch welche, die reden nicht so viel über ihre Probleme. Das Allerbeste ist, wenn wir mit unseren Problemen zu Gott kommen. Wenn wir mit ihm darüber reden. Denn er misst die Ozeane mit seiner hohlen Hand. Ja, glaubt ihr denn, dass er nicht auch eine Lösung für unsere kleinen Probleme hätte? Er hat sie. Nur wir wissen sie oft nicht. Das ist der Gott, der uns den Sieg gibt. Auf welcher Grundlage gibt er uns den Sieg? Der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Auch das müssen wir beachten. Jedes Wort ist hier wichtig. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir bekommen den Sieg also durch Jesus. Wenn wir ihn in unserem Leben ausklammern wollen, wenn wir sagen, Gott ja, aber warum Jesus? Dann können wir den Sieg nicht bekommen, denn Gott gibt uns den Sieg durch Jesus. Aber ich sagte, jedes Wort ist wichtig. Gott gibt uns den Sieg durch unseren Herrn Jesus. Und da kommt eine ganz wichtige Frage. Wenn wir Sieg haben wollen, muss es also unser Herr Jesus Christus sein. Kannst du sagen, können wir sagen, unser Herr Jesus Christus? Und noch persönlicher, kannst du sagen, mein Herr Jesus Christus? Gehörst du zu ihm und er zu dir? Nur wenn das so ist, bekommen wir den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir können also nur Sieger werden, wenn wir auf seiner Seite stehen. Sonst können wir keinen göttlichen Sieg bekommen. Gott kann uns zwar viel vorlaufende Gnade geben, auch durch Christus, das kann er schon. Aber den wahren Sieg bekommen wir nur durch unseren Herrn Jesus Christus. Also, wir müssen auf der Seite des Siegers stehen. Wenn jetzt jemand noch nicht auf der Seite des Siegers steht, denn er ist Sieger, Jesus ist Sieger. Wer noch nicht auf der Seite des Siegers steht, möchte er doch übertreten. Warum nicht? Ich will uns ein weltliches Beispiel geben. Wie einer an einem Tag von einem Verlierer zu einem Sieger wurde. Und das war, wo die Schlacht zu Waterloo stattgefunden hat. Waterloo, das war das Endkapitel von Napoleon, diesem Feldherren, der auszog, die Welt zu erobern, aber irgendwann sind alle Grenzen erreicht. Und das war seine letzte Grenze. Da hat er seine letzte Schlacht verloren, und zwar gegen Wellington, einen englischen Herzog, und den General Blücher, einen deutschen Feldmarschall. Und ein Franzose, der eben, weil er Franzose war, unter Napoleon stand, war an diesem Tag Verlierer. Er gehörte zu den Verlierern, aber an demselben Tag wurde er ein Sieger. Wodurch? Er hat die Staatsbürgerschaft gewechselt. An diesem Tag wurde er britischer Staatsbürger. Oder ein Tag danach, wie dem auch sei. Und plötzlich war er nicht mehr Verlierer, sondern er konnte den Sieg von Wellington für sich in Anspruch nehmen. Er konnte sagen, ich bin auch Brite. Ich gehöre zu den Siegern. Es ist nur ein weltliches Beispiel. Ein Beispiel von einer Schlacht, die viele nutzlose Tote gebracht hat. Daran wollen wir uns natürlich nicht festhalten. Aber dennoch, als Beispiel dürfen wir es nehmen. Genau so ist es. Und nur so werden wir zu Siegern. Wenn der Herr Jesus Christus nicht unser Herr ist, stehen wir immer auf der Seite der Verlierer. Egal welchen weltlichen Erfolg wir haben. Irgendwann sind wir die katastrophalsten Verlierer, denn wir verlieren ewiges Leben bei Gott und wir verlieren auch hier schon viel. Wechsel doch die Staatsbürgerschaft, tritt über zum Herrn Jesus Christus. An dem Tag bist du nicht mehr ein Erdenbürger, obwohl du noch auf dieser Erde lebst. Ab dem Tag bist du ein Himmelsbürger. Du hast die Staatsangehörigkeit gewechselt. Und ab dem Tag kannst du den Sieg des Herrn Jesus Christus für dich in Anspruch nehmen. Vielleicht sagst du, das ist ja ein bisschen billig, nicht? Was hab ich denn dabei getan? Ja, gar nichts hast du getan. Aber das ist übrigens unser Thema. Der Sieg wird uns gegeben, nicht wir haben was getan, sondern wir müssen diesen Sieg in Anspruch nehmen. Das ist unser Thema auf der ganzen Linie, aber dafür müssen wir erstmal übertreten auf die Seite des Siegers, sonst kann er uns den Sieg ja gar nicht geben. Also, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wenn wir das getan haben, dann dürfen wir in natürlichen und geistlichen Umständen Sieger sein, und zwar durch Jesus Christus, der uns den Sieg gibt. Nicht durch unser Vermögen, nicht durch unsere Kraft, nicht durch unsere Vorzüglichkeit, nicht durch unsere Intelligenz. Nein, durch Jesus Christus. Denn er hat den Sieg errungen, den wir nie hätten erringen können. Wo hat er ihn denn errungen? Am Kreuz auf Golgatha. Da hat er alle Mächte der Finsternis, Tod, Hölle und Teufel besiegt und unsere Schuld auf sich genommen. Und da rief er: Es ist vollbracht. Was denn? Der Sieg. Der Sieg ist vollbracht, den hätten wir nie vollbringen können, aber wir dürfen ihn in Anspruch nehmen. Dora Rappard hat das Gedicht gedichtet: O Wort des Lebens, hier kann mein Glaube ruhen. Auf diesen Felsen kann ich mich gründen nun. Ewig vollkommen ist unsers Gottes Heil. Nimm es, o Sünder, an, so wird dir's ganz zuteil. Nichts kannst du machen mehr. Er hat's gemacht. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Aber oft wollen wir noch viel machen. Aber so kommen wir nicht an den Sieg. Es ist vollbracht. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Aber noch eine Frage. Immer denn? Alle Zeit Sieg oder vielleicht doch nur hin und wieder? Wenn wir den Sieg nicht alle Zeit haben, liegt's daran, dass wir ihn uns nicht schenken lassen. Die Bibel aber verheißt uns immer Sieg. 2. Korinther 2, Vers 14. Aber Gott sei gedankt. Hier steht's wieder, nicht? Gott sei Dank, der uns alle Zeit den Sieg gibt in Jesus Christus. Hier steht's wieder. Und er steht noch dabei, dass er alle Zeit Sieg gibt. Also es gibt keine Situation in unserem Leben, in der Gott nicht fähig ist, uns Sieg zu geben. Und deshalb müssen wir nicht verzweifeln. Deshalb dürfen wir in ein Leben der Zuversicht gehen. Wir müssen es nur recht erfassen lernen. Und der Herr möchte uns Gnade dazu geben. Wir alle müssen das lernen. Ich muss das lernen. Und ihr vielleicht auch. Worin gibt uns denn jetzt Jesus Sieg? Oder was sind die Siege, die er errungen hat? Ich möchte einige Siege nennen und die sind nicht erschöpfend. Wir könnten die Liste sicher fortsetzen. Er hat Sieg errungen über die Macht der Finsternis. Er hat den Sieg errungen über die Sünde. Sieg über Anfechtung ist in ihm. Sieg über die Angst. Sieg über notvolle Situationen, Sieg in Kraftlosigkeit und Müdigkeit und der allerletzte Sieg ist der Sieg über den Tod. Was nützen alle anderen Siege, wenn er keinen Sieg hätte über den Tod? Lasst uns auf diese Siege jetzt eingehen. Erstens, Sieg über die Macht der Finsternis. Die Macht der Finsternis, steht da sowas von in der Bibel? Ja. Jesus selbst hat diesen Begriff geprägt. Er sagt in Lukas 22, Vers 53, als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Dieser Begriff zeigt uns an, dass diese Macht eben erstens Macht hat und zweitens finster ist, absolut dunkel. Wer ist denn diese Macht der Finsternis? Das ist der Teufel und sein Heer. Die Menschen führen ihn ja oft im Munde, den Teufel. Wenn ihnen irgendwas nicht passt, oder wenn sie vielleicht irgendeinen Fluch ausstoßen, da mache er auch drin vorkommen. Oder in manchen anderen Dingen, bis hin zu Reklamen, wo er herbeizitiert wird. Bis hin zu niedrigsten Preisen, wo sein Name auch noch eingesetzt wird. Ja, und mancher setzt sich dann auch noch eine Maske auf. Vor kurzem sah ich es in der Zeitung groß abgebildet, nicht? Beim sündigen Treiben des Karneval, da möchte mancher dann auch noch den Teufel spielen. Man treibt Scherz über ihn. Aber die Menschen wollen nicht wahrnehmen, dass er eine reale Macht der Finsternis ist, die durchaus da ist. Es stört ihn nicht unbedingt, wenn ihn jemand nicht als existent ansieht. Wenn er Macht über ihn hat, dann reicht ihm das. Da passieren furchtbare Verbrechen. Da geschehen Massaker. Ja, und die Menschen fragen, wie kam das zustande? Es bleibt kein anderer Weg, als dass hinter all dem Furchtbaren die Macht der Finsternis ihre Hände im Spiel hat. Ob der Mensch es weiß oder nicht. Aber viele lassen sich heute bewusst mit der Macht der Finsternis ein. Oder vielleicht auch doch nicht so bewusst, aber sie lassen sich damit ein. Der Mensch ist immer auf der Suche nach was mehr. Dann sucht er Übersinnliches. Das Christentum hat in vieler Augen abgewirtschaftet. Vielleicht eben auch deshalb, weil die, die vorgeben, Christen zu sein, oft ja überhaupt gar keine mehr sind. Weil sie Jesus gar nicht in ihr Leben eingelassen haben, weil sie gar nicht auf der Seite des Siegers stehen. Und dann suchen die Menschen was anderes. Und sie suchen es oft im Okkulten. Und sie werden mehr und mehr da hinein verstrickt. In teuflischen Machenschaften. Oder denken wir an die Gewaltvideos, die es heute gibt. Es muss ja schlimme Videos geben, ich kenne sie nicht. Aber es muss schlimme Dinge in diesem Bereich geben. Manchmal müssen oder meinen Bundestagsabgeordnete, dass sie es müssten, zu ihrer Information sich solche Filme anzusehen. Und da ist, glaube ich, auch mancher erschrocken. Ja, glauben wir denn, das hätte keine Auswirkung? Kann man denn die brutalsten Dinge darstellen? Eigentlich diejenigen, die das produzieren, die müssen doch eine Hemmschwelle verloren haben. Und das hat seine Auswirkungen. Mensch, was du anschaust, das verändert dich. Und was der Mensch sich täglich anschaut, das verändert ihn. Die Bilder prägen sich ein und sie wirken vielleicht manchmal Wünsche in Menschen, die genau das zutage fördern, was in den Filmen ist. Sicherlich kommen oft diese Dinge nicht zustande, weil dann doch noch die Angst da ist, so etwas zu tun. Aber stellt euch vor, in einem Staat, wo Anarchie herrschte, und das kann ja mal ganz schnell kommen, wenn die Polizei plötzlich nicht mehr Herr ist über irgendwelche Entwicklungen, die anstehen, dann kann sein, dann lassen die Menschen alles das raus, was sie bis dahin nur noch unterdrückt haben, weil sie Angst vor der Strafe hatten. Es ist furchtbar, wenn Menschen keine höhere Existenz mehr haben über sich, Sie haben immer eine höhere Existenz über sich. Aber wenn Sie meinen, Sie hätten keine mehr über sich, der Sie Verantwortung schulden, da kommt das Furchtbarste zustande. Deswegen eine Menschheit ohne Gott, da kommt das Furchtbarste zustande. Und etwas sehen wir von diesem Furchtbaren heute. Und die Menschen suchen nicht die Ursache, oft nicht die Ursache, in der Macht der Finsternis, mit der sich Menschen eingelassen haben. Und die solch brutale Dinge dann zum Vorschein bringt. Ja, heute wird der Teufel und sein Heer, das sind die Dämonen, oft als etwas Mittelalterliches angesehen. Ja, tatsächlich, die waren auch im Mittelalter da. Aber nicht nur da, die waren auch schon vorher da und die sind auch noch heute da. Pfarrer Wilhelm Busch, der hat einmal auch über den Teufel geredet und da fragte sein Gegenüber, es war wohl ein Journalist, wenn ich mich recht entsinne, er lächelte dann etwas. Das ist schon viele Jahre her, nicht? Damals hat man schon gelächelt. Und er fragte dann, Teufel, gibt es so etwas denn? Und Busch hat ungefähr Folgendes gesagt. In was für einem kleinen Dorf wohnen Sie eigentlich, dass Sie meinen, dass es keinen Teufel gäbe? Und selbst da gibt es ihn. Der Teufel ist eine gefährliche Macht und damit kann man nicht scherzen. Es heißt in der Bibel, er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. So. Aber jetzt wollen wir aufhören damit. Jesus Christus hat ihn aber besiegt. Diese Macht der Finsternis. Es heißt in Hebräer 2, auf dass er durch den Tod, nämlich dem Tod am Kreuz, den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Und in Kolosser 2, Vers 15 heißt es, als er die Fürstentümer und Gewalten, damit ist die Macht der Finsternis hier gemeint. Als er die Fürstentümer und Gewalten völlig entwaffnet hat. Er hat sie entwaffnet. Ja, können wir uns direkt fragen, wenn das so ist, warum geschehen dann die Dinge noch? Er ist nicht entwaffnet für alle. Das kommt noch. Das kommt am Ende der Zeit. Das endgültige Urteil steht noch aus. Aber er ist entwaffnet für die, die auf der Seite des Siegers stehen. Und das heißt ganz konkret, wer auf der Seite des Siegers steht, nämlich des Siegers Jesu Christi, der muss der Macht der Finsternis nicht mehr dienen. Vielleicht mögen manche auch denken, ja, und wenn ich mich auf diese Seite schlage, aber ich muss dann immer noch der Macht der Finsternis dienen. Ich muss. Wir müssen gar nichts diesbezüglich, wenn wir den Sieg Jesu wirklich in Anspruch nehmen. Denn es steht in der Bibel, Kolosser 1, Vers 13, wer ist er? Gott, der uns den Sieg gibt. Und wir wissen, wer er ist, wir haben es ja vorhin gehört. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist eine Tatsache. Und darauf muss der Gläubige sich auch stellen. Er kann nicht immer denken, ich lebe ja immer noch im Reich der Finsternis. Natürlich. Wenn ich bewusste Sünde in meinem Leben zulasse, dann hat er Macht. Das müssen wir natürlich auch auseinanderhalten. Wenn Sünde da ist, hat er neue Macht. Aber wo wir uns von der Sünde distanziert haben und sei sie wieder vorgekommen, darüber Buße getan haben, wollen wir sehen, dass wir versetzt sind in ein ganz anderes Reich. Nämlich in das Reich Jesu Christi. Und da hat er keine Macht. Da ist er entwaffnet. Da kommt er nicht hin. Er kommt nur so weit, wie Gott es zulässt. Bei Hiob hat er den Zaun recht eng gestellt.
aber er kam nicht bis an seine Seele ran. Das wollen wir wohl sehen. Er hat uns den Sieg gegeben. Und auch wenn jemand auf diesem Gebiet eine schlimme Vergangenheit hat, durch Jesus Christus darf er Sieg bekommen. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und deshalb darf auch er in ein Leben der Zuversicht gehen. Der zweite Sieg. Sieg über Sünde. Und er hat eine doppelte Bedeutung. Keine Verdammnis mehr ist die eine Bedeutung. Und die andere, keine Bindung mehr. Wir müssen die zwei Dinge auseinanderhalten, obwohl sie zusammengehören. Keine Verdammnis mehr bedeutet, Gott befreit uns von der Schuld der Sünde. Denn die Schuld der Sünde bringt uns in Verdammnis vor Gott. Wir brauchen Vergebung der Sünden. Aber dann kommt noch dazu, Gott will uns auch nicht mehr in Bindungen der Sünde lassen. Und das bedeutet, dass er uns von der Macht der Sünde befreit. In Römer 8, Vers 1 heißt es, also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Das ist der erste Teil. Frei von der Schuld der Sünde. Keine Verdammnis mehr. Was ist denn der Normalzustand eines Menschen ohne Christus? Die Bibel sagt uns, er ist tot. Wie tot? Wir leben doch alle. Er ist tot in Sünden. Für Gott ist dieser Mensch tot. In Sünden, denn wenn er in dem Zustand bleibt, dann kommt er auch in den ewigen Tod. Aber der ewige Tod wird uns in der Bibel nicht als eine ewige Auslöschung beschrieben, sondern als eine ewige Gottesferne. Und Gott hat es als gut befunden, diesen Begriff dafür einzusetzen, Tod. Weil er ist wirklich dann tot für Gott. Und so ist der Mensch in seinem natürlichen Zustand. In Epheser 2 heißt es, auch euch, die ihr tot waret, in euren Vergehungen und Sünden, in welchen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft. Ja, unter dem steht der Mensch, wenn er in seinen Sünden wandelt und dann noch nicht rausgekommen ist, ob es wahrhaben will oder nicht. Die Bibel sagt es uns hier ja so. Er steht unter dem Fürsten der Gewalt der Luft. Und damit ist die Macht der Finsternis gemeint. Ja, welche Sünden meint Gott denn hier? Will ich jetzt gar nicht aufzählen an dieser Stelle. Ich glaube, dass die meisten Menschen doch wissen, wo sie sündigen. Vielleicht nicht in allen Feinheiten, das kommt dann nach der Bekehrung, wo einem auch noch aufgeht, das ist ja auch Sünde. Aber ich glaube, die meisten Menschen wissen doch, wo sie Sünder sind und wo sie was getan haben, was vor Gott nicht recht ist. Und spätestens wissen sie es dann, wenn sie selber angelogen werden. Und die Lügen, das ist eine schlimme Sünde, ohne weiteres. Aber es gibt ja noch gefährlichere, sag ich mal. Aber da wissen sie schon, was Recht und Unrecht ist, wenn sie selbst angelogen werden. Und so wissen sie auch in vielen Bereichen, was eigentlich Sünde ist. Der Mensch weiß schon noch, was Sünde ist. Wenn auch nicht unbedingt in den Feinheiten. Dann bleib mal erst bei dem, was du weißt. Das andere wird dir der Herr dann zeigen, wenn du ihm näher kommst. Aber diese Sünde, die bringt in den Tod. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Nicht nur der physische Tod, dass wir hier sterben, sondern eben dieser ewige Tod, von dem ich vorhin schon redete, diese ewige Gottesferne. Aber dabei bleibt es eben nicht. Der Herr hat einen Sieg über die Schuld der Sünde errungen. Es gibt ein Aber in demselben Satz der Bibel, Römer 6, Vers 23, wo es heißt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes. Aber, hier kommt das Aber, ewiges Leben, worin? In Christo Jesu. Er reicht uns den Sieg dar. Ohne ihn bekommen wir kein ewiges Leben. Wir können von Gott viel halten. Aber wenn wir Jesus Christus nicht in unser Leben einlassen, dann ist uns nicht geholfen mit der Schuld der Sünde. Warum denn nicht? Weil er den Sieg errungen hat. Wir können den Sieger doch nicht vorne draußen lassen. Wenn wir Sieger werden wollen, müssen wir ihn ins Leben hineinlassen. Und wir bekommen diese Gnadengabe, schon der Begriff ist ja klar, Gnade wird gegeben, Gnade wird geschenkt. Und sie ist eine Gabe noch dazu, die bekommen wir geschenkt. Die bekommen wir dargereicht. Oh, aber der Mensch, der möchte sich immer selbst verdienen, die Ewigkeit. Oder oft wenigstens. Er möchte sich lieber selbst verdienen. So war es auch bei Luther. Aber der hat gemerkt, dass er das nicht konnte. Er wollte mit allen Mitteln doch auch selig werden. Und Gott hat das auch zugelassen. Gott hat das Herz dieses Mannes wohlgesehen. Und er hat das eine Zeit lang zugelassen, damit ihm hinterher die Gnade umso größer erstrahlte. Er hat einmal gesagt, Luther, es ist wahr, ich bin ein frommer Mönch gewesen und habe meinen Orden so streng gehalten, dass ich sagen darf, ist je ein Mönch in den Himmel gekommen durch Möncherei, so wollte ich auch hineingekommen sein. Das werden mir alle meine Klostergesellen, die mich gekannt haben, bezeugen, denn ich hätte mich, wenn es länger gewährt hätte, zu Tod gemartert mit Wachen, Beten, Lesen und anderer Arbeit. Was hat er denn getan? Wachen, Beten, Lesen. Das waren alles biblische Dinge, die er eigentlich tun wollte hier. Aber er hat es tun wollen als Gegenleistung, damit Gott ihm gnädig sei. Und hat sich dann auf den nackten Boden gelegt oder was, wo es so kalt war. Hat gedacht, er täte Gott einen Gefallen mit. Hat sich kasteit. Aber Gott hat sein Herz wohl gesehen. Er sagt dann später, ich war im Mönchtum ein Laufender, aber ich kam je länger, je weiter davon. Darum, was ich jetzt habe, und das war die Gnade in Jesus Christus, was ich jetzt habe, habe ich nicht von jenem Laufen, sondern von Gott. Da hat er den Sieg angenommen über alle seine Sünden. Ja, Gott gibt uns die Vergebung und gibt uns Sieg über die Schuld unserer Sünde. Der Mensch muss nicht darunter verzweifeln, auch wenn eine Schuld ihn vielleicht plagt, die immer wieder in Erinnerung kommt. Seht, das war ja bei dem Apostel Paulus auch so. Wir merken, dass sie in seine Erinnerung kam, die alte Schuld, wenn er sagt, denn ich bin der Geringste unter allen Aposteln, nicht wert, ein Apostel genannt zu werden, denn ich habe die Gemeinde verfolgt. Da ist ihm das plötzlich wieder groß geworden und hat gedacht, was habe ich gemacht? Aber seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Und das ist der Sieg. Und deshalb muss niemand verzweifeln. Das ist Sieg über die Schuld der Sünde. Aber das ist eben, wie gesagt, nicht der einzige Sieg. Dieser Sieg alleine würde uns doch nicht reichen. Was nützt uns, wenn Gott sagt, ich vergib dir deine Schuld? Aber gleichzeitig hängen wir wie mit einer Kette an derselben Schuld, um sie im nächsten Moment wieder tun zu müssen, nicht tun zu können. Tun können, können wir immer. Aber tun müssen und tun können ist ein riesiger Unterschied. Und deshalb, lasst uns nochmal Römer 8 lesen. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christo Jesu sind, die Schuld der Sünde. Keine Verdammnis, sie ist weggetan. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Er hat uns auch frei gemacht von dem Gesetz der Sünde. Die Sünde ist ein Gesetz. Wir wissen, Gesetze müssen wir tun. Und jetzt hat Gott uns von diesem Gesetz frei gemacht. Wie sieht das denn praktisch aus? Die Sünde hat eine Macht. Sünde ist eine Kette. Wir können uns von einer Kette mit unseren bloßen Händen nicht befreien. Das geht nicht. Aber Gott hat uns freigemacht von diesem Gesetz der Kette. Das heißt ganz praktisch, da ist jemand alkoholabhängig. Und das ist eine Sünde, wenn man sich dem Alkohol hingibt. Wie immer die Umstände auch waren, es gibt sicher manche traurigen Umstände, dass es dazu gekommen ist. Das wollen wir auch alles dahingestellt sein lassen. Wir sind auch nicht hier, diese Menschen zu verurteilen. Darum sind wir nicht hier. Wir sind nicht besser. Wir sind nur besser dran, wenn wir Vergebung haben. Aber wer in solche Sünde lebt, wenn Gott ihm allein die Vergangenheit vergeben würde, er wird ja morgen wieder hineinfallen. Nein, er löst ihn auch von dem Gesetz dieser Sünde. Er muss nicht mehr den Alkohol trinken. Es mag sicher ein Kampf sein, aber Kampf ist uns ja beschieden. Aber da ist einer, der den Sieg gibt. Und das ist der lebendige Gott, der die Ozeane mit seiner Hand misst. Und der gibt den Sieg durch Jesus Christus. Frei vom Alkohol darf man da werden. Frei von den Drogen. Ja, auch frei vom Rauchen ist auch eine starke Fessel. Frei von unsauberen Gedanken und Taten. Wir müssen auseinanderhalten die Anfechtung. Wir kommen da nachher noch drauf. Aber Anfechtung und wirkliche Unsauberkeit sind zwei Dinge. Die Unsauberkeit, die ich jetzt meine, ist ein Eingehen darauf. Oh ja, und da erschrickt man ja, dass bis in die christlichen Kreise hinein Menschen sich mit Pornografie beschäftigen, die ihnen heute ja auch mehr und mehr aus dem Internet entgegenströmt. Das heißt, so entgegenströmt auch nicht, man muss schon nachsuchen, nicht? Es ist doch eine bewusste Entscheidung. Ja, warum macht man das denn? Es ist die Macht der Sünde. Darüber hat Jesus Sieg gegeben. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Nicht nur frei von der Schuld der Sünde, sondern auch, dass man es nicht mehr tun muss. Wir können noch andere Beispiele anführen. Lügen. Mancher, der muss lügen, der merkt es schon gar nicht mehr. Ehebruch. Er muss Ehe brechen. Ja, manche müssen sogar stehlen. Man hat sogar einen Namen dafür erfunden. Kleptomanie. Und so weiter. Wir wissen, was gemeint ist. Wir könnten andere Sünden anführen. Es ist ein Zwang plötzlich da. Der Mensch muss es. Ich komme ja gar nicht los davon. Nein, das stimmt nicht. In Jesus Christus, wenn er dein Herr ist, will er dich frei machen von der Macht der Sünde. Wie heißt es in einem Lied? Allen ist das Heil erschienen. Preiset den Herrn. Keiner muss dem Laster dienen, preiset den Herrn. Wir müssen nicht mehr, auch wenn es Kampf ist. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und mit diesem Sieg darf man auch dann zuversichtlich in die Zukunft gehen. Der dritte Sieg, Sieg über Anfechtung. Seht, und das hängt jetzt ja mit der Sünde auch zusammen. Anfechtung. Ja, darf die noch sein bei einem Gotteskind? Ist er nicht versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, wo gar keine Anfechtung mehr an ihn herankommt? Nein, Anfechtung kommt an uns heran. Und zwar bis zum Lebensende. Und das müssen wir auch fein auseinanderhalten. Es mag ein Mensch vielleicht verzweifeln, sagt, wie kann ich überhaupt solche Anfechtungen haben? Da fragt er den Nächsten, der sagt, hast du auch solche Anfechtungen? Nein, habe ich nicht. Oh, da bist du noch im Bereich der Finsternis. Nun gut, wir müssen auseinanderhalten. Wenn er natürlich in der Sünde lebt, dann ja. Dann mach es so sein. Wenn er aber sein Leben Jesus übergeben hat und er ist versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, dann kommen trotzdem noch die Pfeile des Bösen. So dürfen wir es vielleicht in dem Bild sehen. Hinüber. Er schießt. Ja, darf er das denn? Nun ja, Gott hat uns ja ein Schild gegeben. Den Schild des Glaubens. Was wollen wir mit dem Schild? Wofür gibt uns Gott ein Schild, wenn wir auf einer paradiesischen Insel leben, wo sowieso kein Feind in irgendeiner Weise hinkommen könnte? Nein, der Teufel kommt da auch nicht hin. Er kann aber schießen. Und da gilt's, den Schild des Glaubens hochzuheben. Deswegen haben wir auch noch einen Helm des Heils. Deswegen haben wir überhaupt eine Waffenrüstung. Wir bräuchten sie doch gar nicht. Wofür eine Waffenrüstung, wenn keine Anfechtung mehr da wäre? Es stimmt nicht. Anfechtung kann uns alle betreffen. In der Bibel heißt es, selig der Mann, Jakobus 1, selig der Mann, der die Anfechtung erduldet. Also, dann gibt es Anfechtung auch für Gläubige. Ja, warum ist der denn auch noch selig? Warum? Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen. Gott lässt also offensichtlich gewisse Anfechtungen zu, damit wir uns bewähren. Damit wir Stellung beziehen müssen. Damit wir den Schild des Glaubens aufheben müssen. Damit wir sagen müssen, hier stehe ich zu meinem Gott. Da müssen wir uns dann immer wieder im Grunde neu entscheiden, beziehungsweise die Entscheidung bekräftigen und sagen, nein, ich will nicht. Ich habe eingewilligt, mein Weg sei mir durchkreuzt. Es werde nie gebilligt, und da merken wir es ja auch, die Anfechtung, wozu das Fleisch mich reizt. Durch Jesu Kreuz geschieden von meinem eigenen Sinn, ziehe ich in tiefem Frieden durchs Leben froh dahin. Doch es gibt Anfechtung. Auch Petrus redet davon, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchung. Versuchung ist derselbe Begriff wie Anfechtung. Damit dürfen wir auch wissen, was Anfechtungen sind. Anfechtungen sind Versuchungen. Und welche Versuchungen? Versuchungen, etwas zu tun, was ungöttlich ist. Und diese Versuchung kommt noch an uns ran, damit wir bewährt werden. Das sagt auch Petrus, auf dass die Bewährung eures Glaubens viel köstlicher als die des Goldes ist. Das ist der Grund, warum Gott dies noch zulässt. Aber wie kommen wir zu der Bewährung? Da kommen wir hin durch den Sieg Jesu. Nicht aus unserer Kraft. Und das sagt Petrus auch. Es steht in 1. Petrus 1, Abvers 5. Und direkt am Anfang steht das, noch vor der Versuchung, von der ich gerade gelesen habe, die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung. Gott bewahrt uns durch seine Macht. Auch wenn Versuchung, auch wenn Anfechtung an uns herankommt. Und sollten wir dennoch fallen, dann haben wir den Schild des Glaubens nicht recht benutzt, dürfen wir Buße tun. Auch dann ist nicht alles aus. Aber wir müssen nicht erliegen. Sieg über Anfechtung. Gustav Knack, der hat Folgendes gedichtet. Satan wacht, mich zu ziehen in Zweifelsnacht. Gustav Knack, das hat der gedichtet, nicht? Muss er wohl erfahren haben. Mich zu ziehen in Zweifelsnacht, ja, er legt mir Netz und Schlingen, mich von deiner Spur zu bringen. Groß ist seine List und Macht, aber dabei ist er nicht stehen geblieben. Doch er flieht, wenn er mich beim Kreuze sieht. Da, wo Jesus den Sieg errungen hat, da muss Angst und Trauer schwinden. Da kann weit ich überwinden und ich sing ein Jubellied. Oh, und dieses Jubellied, das hören wir schon im Alten Testament. Da hören wir es schon. Da heißt es im Psalm 118, man singt mit Freuden vom Sieg. Wo denn? In den Hütten der Gerechten, die Gott in ihr Leben aufgenommen haben. Und was singen sie? Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Sie haben ihn noch nicht errungen, sonst würden sie nicht sagen, sie behält den Sieg. Sie stehen noch im Kampf. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Das steht schon im Alten Testament. Wie viel mehr gilt es im Neuen Testament, wo der Sieg vollbracht ist. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus, auch in allen Anfechtungen, so lästig sie sind. Und wenn man schon die Schleimspur der Anfechtung vielleicht auf seinem Gewissen merkt, dennoch, der Herr will uns Sieg geben. Aber wisst ihr, dass uns das auch von Gott abhängig macht? Wenn wir nämlich überhaupt keine Anfechtung mehr hätten, irgendwo, dann würden wir hinterher so selbstständig sein und würden denken, wir würden es noch können. Aber wenn wir spüren, jetzt muss ich Gott aber bitten, dass er mir hilft, dann merken wir sind abhängig. Und noch was. Und wir mögen auch barmherziger sein. Sonst möchten wir vielleicht sagen, ja, wie kann dir sowas nur passieren? Nicht? Das könnte mir ja nicht passieren. Oh, lasst uns vorsichtig sein. Petrus hat gedacht, das kann mir nicht passieren. Herr, dich verleugnen? Nein. Der Herr Jesus hat es ihm zweimal gesagt. Er hat gesagt, nein. Kommt nicht in Frage. Bei mir nicht, bei denen vielleicht, bei mir nicht. Aber er hat ihn am brutalsten verraten. Die anderen sind nur weggelaufen. Er hat ihn verraten. Aber dann hat er Buße getan. Wen hat er verraten? Jesus hat er verraten. Aber dann hat er Buße getan. Ja. Sieg über die Anfechtung. Es hat schon alles seinen Sinn auch im Leben, auch wenn es nicht schön ist. Viertens, Sieg über die Angst. Darf ein Christ Angst haben? Kurze Antwort. Ja, habe ich gehört, ja. Ja, natürlich. Ach, der Herr Jesus sagt es selbst. Er sagt in Johannes 16, solches habe ich mit euch geredet, dass ihr in mir Frieden habet. In der Welt habt ihr Angst. Er sagt nicht, in der Welt habt ihr überhaupt keine Angst, nicht? Ich bin ja schließlich da. Nein, er sagt sogar, in der Welt habt ihr Angst. Auch hier lasst uns vorsichtig sein. Wir sollten kein Christentum verkündigen der großen Heldenhaftigkeit, indem man den Leuten sagt, wie, du hast Angst, wie kannst du Angst haben? Das passt nicht zu einem Christen und verdammt den Menschen womöglich noch, dass er bloß nicht richtig im Glauben steht, weil er Angst gehabt hat. Wer sind wir denn? Wie schnell bekommen wir Angst? Und doch, hier soll es nicht aufhören. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Angst überwunden. Hat's gestimmt? Nein, es hat nicht gestimmt. Ich habe die Welt überwunden. Ist das denn ein Unterschied? Oh ja, das ist ein großer Unterschied. Jesus hat nicht die Angst überwunden. Wo kommt die Angst denn her? Von der Welt. Die Ursache für die Angst, sagt Jesus, hier ist die Welt. In der Welt habt ihr Angst. Und da in der Welt, wo so widrige Umstände sind, wo vielleicht Menschen gegen uns sind, ja, wo sogar Menschen bedroht werden durch Menschen aus der Welt, aus der gottfernen Welt, da hat man natürlicherweise Angst. Und jetzt sagt der Herr nicht, ich habe die Angst überwunden, sondern er sagt, ich habe die Ursache der Angst überwunden. Die Welt, das ist ja noch viel mehr. Er sagt nicht, ich werde euch zu mutigen Jüngern machen, aber die Ursache der Angst, die kann ich auch nicht überwinden. Nein, nein, er hat die Ursache der Angst überwunden. Die ganze Welt, er ist größer. Jesus ist immer noch größer als alles, was uns auch begegnen kann in dieser Welt. Er ist immer noch größer. Er ist Herr darüber. Er hat das alles überwunden. Und deshalb kann er auch unsere Probleme lösen. Er wird uns nicht nur sagen, ja, das brauchst du keine Angst zu haben, aber lösen kann ich es auch nicht. Nein, er kann es lösen. Er hat es schon gelöst. Nur es liegt noch nicht vor uns. Und deshalb sagt er uns, ich habe das alles schon überwunden. Und wenn du das glaubst, dann brauchst du jetzt keine Angst zu haben. Ja, er ist Sieger. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus, auch über die Angst, weil er nämlich die Ursache schon überwunden hat. Fünftens, Sieg über notvolle Situationen. Diese Erde wird auch schon mal ein Tränental genannt, aber der Begriff ist biblisch. Es steht im Psalm 84, glückselig der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in deren Herzen gebahnte Wege sind, durch das Tränental gehend. Hier wird dieses Tal erwähnt. Machen sie es zu einem Quellenort. Das ist unser Gott. Er möchte, dass wir unsere Stärke in ihm suchen. Er möchte in unseren Herzen gebahnte Wege machen, die nicht so von Schutt zugeworfen sind, vom Schutt des Lebens. Und wenn das so ist, dann passiert sogar Folgendes, dass Menschen durch ein Tränental gehen und in diesem Tal, wo eigentlich nur Trauer da ist und wo man ja nur Segen schon gar nicht verbreiten könnte, möchte man meinen, lässt er Quellen aufbrechen für eine Welt drumherum. Quellen, Quellen von ihm. Und Menschen werden gesegnet. Sie gehen, und das ist auch wichtig, so heißt es hier in der Elberfelder Übersetzung, in der alten Elberfelder, sie gehen, sie bleiben nicht stehen. Das ist das Gegenteil, stehen bleiben. Sie gehen von Kraft zu Kraft und erscheinen vor Gott in Zion. Auch das müssen wir uns merken. Wir möchten vielleicht sagen, ja, ich brauche jetzt erstmal genug Kraft, um überhaupt weiterzugehen. Und Gott sagt, ich gebe dir jetzt Kraft für einen Schritt. Och, sagst du, das ist zu wenig. Da komme ich ja nicht weit. Was ist denn ein Schritt? Und du bleibst stehen. Das ist aber nicht die biblische Botschaft, sondern die biblische Botschaft ist, sie gehen von Kraft. Das ist die erste Kraft. Ja, sagst du, und wenn dann gleich keiner mehr kommt, und dann hast du den Schritt getan, dann kommt die nächste Kraft. Und dann tust du noch einen Schritt, dann kommt die nächste Kraft. Kommt man so zum Ziel? Oh ja. Und man bleibt abhängig von Gott. Genau wie bei der Anfechtung. Wir merken unsere Grenzen bei der Anfechtung und hier merken wir sie auch. Und wenn Gott uns Kraft gibt für den nächsten Schritt, um dann für den übernächsten auch Kraft zu geben, dann reicht es, zum Ziel zu kommen. Und wir bleiben abhängig von ihm. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und nun der sechste Sieg. In Kraftlosigkeit und Müdigkeit. Er korrespondiert etwas mit dem, was wir gerade gehört haben. Und dennoch will ich ihn jetzt nochmal extra erwähnen. Wer wird müde? Wer wird schneller müde? Junge oder alte Menschen? Alte Menschen. Ja, gut. Wer fällt schneller hin? Junge oder alte Menschen? Überlegt nicht so lange. Euch fällt vielleicht ein Bibelspruch ein, nicht? Ja. Alte Menschen fallen normalerweise schneller hin. Doch, wir dürfen ruhig hier logisch überlegen. Dürfen wir. Alte Menschen fallen normalerweise schneller hin. Und wenn sie hinfallen, ist es auch meist gefährlicher. Es ist einfach so. Und junge Menschen werden nicht so schnell müde wie ältere Menschen. So ist es. Das sind die natürlichen Gegebenheiten. Seht, und jetzt sagt Gott in Jesaja 40, die Knaben werden müde und matt. Ja, natürlich werden die auch müde und matt. Das wissen wir auch alle, die wir Kinder haben. Aber eigentlich doch nicht so schnell wie andere ältere Menschen, die dasselbe Pensum erledigt hätten. Gott nimmt aber die Knaben. Er sagt, die Knaben werden müde und matt. Und die Jünglinge fallen, nicht die Alten. Ach doch, die Alten würden auch fallen. Aber warum nimmt er die Jünglinge? Er nimmt es, um sie jetzt gegenüberzusetzen einer ganz anderen Gruppe, die unabhängig vom Alter ist. Das wollen wir sehen. Was jetzt kommt, ist unabhängig vom Alter. Es geht ja auch nicht um das Gehen über den Bürgersteig hier. Es geht um unseren Wandel in dieser Welt, um unseren geistlichen Wandel. Und da sagt Gott, die Knaben werden müde und matt und die Jünglinge fallen, aber die auf den Herrn harren. Wer ist da drin? Alle, die auf ihn harren. Die Jünglinge wie die Alten. Und die Mittelalterlichen, nicht? Alle sind da drin, die eben auf den Herrn harren. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Lass uns doch mal dieses Bild sehen. Ich habe noch keinen abgeflogenen Adler gesehen. Aber abgeflogene Tauben, die hat vielleicht schon mal jemand gesehen, nicht? Die sitzen da, die wollen gar nicht mehr weg. Die muss man füttern, damit sie wieder Kraft gewinnen. Die sitzen irgendwo, die springen noch nicht mal weg, wenn man hingeht. Die sind müde. Ach, und stellt euch vor, vielleicht passiert das einem Adler auch. Ich weiß es nicht. Nehmen wir mal an, das passiert einem Adler auch. Denk mal, eine majestätische Erscheinung, dieser Adler. Er kann nicht mehr. Und dann, dieses Bild benutzt Gott, gibt Gott neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Und wenn so ein Adler die Flügel ausbreitet, dann ist das natürlich ein ganz anderes Bild, als wenn eine Taube seine Flügel ausbreitet, nicht? Und dann erhebt er seine Schwingen und fährt auf, wieder in die Höhe. Nicht aus eigener Kraft, will dieses Bild sagen, sondern aus der Kraft, die Gott darreicht, weil man auf ihn harrt. Und das ist der Sieg. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, auch über Kraftlosigkeit und Müdigkeit, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und auch deshalb darf man zuversichtlich in die Zukunft gehen. Und nun der letzte Sieg. Irgendwann endet jedes Leben einmal. Und wenn das dann kein Sieg ist, dann nützen die anderen Siege eigentlich auch nichts. Aber auch hier hat er den Sieg errungen. In 1. Korinther 15, Vers 54 heißt es, wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen, und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Und was ist das für ein Sieg, wenn es über die Friedhöfe klingt? Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Es weg. Durch Jesus Christus. Wie sagt es der Dichter? Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er erlebt und wird auch mich aus den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht. Dies ist meine Zuversicht. Hier haben wir es wieder. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus, und wir dürfen durch ihn in ein Leben der Zuversicht gehen. Deshalb, und jetzt lass mich zusammenfassen, und damit will ich zum Schluss kommen. Deshalb dürfen wir in allem in ein Leben der Zuversicht gehen. Wenn, aber das ist wichtig, wenn drei Wenn erfüllt sind. Jetzt kommen drei Wenn und die müssen alle drei erfüllt sein. Und wenn sie erfüllt sind, dann haben wir den Sieg und dürfen dadurch in ein Leben der Zuversicht gehen. Erstens, wenn Jesus unser Herr ist. Das ist das Erste. Wir hörten davon. Zweitens, wenn wir uns von ihm den Sieg geben lassen. Nicht selber machen. Geben lassen. Aber wir merken, eins fehlt doch jetzt noch. Wenn ich dir etwas gebe, was musst du dann machen? Man muss es auch nehmen. Und das ist das dritte Wenn. Und das ist ein neuer Gedanke jetzt. Aber damit will ich direkt schließen. Drittens, wenn wir den Sieg auch annehmen. Und wie geschieht das? Durch Glauben. Denn alles, das steht in 1. Johannes 5, Vers 4, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt weit. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Der Herr möchte uns alles drei in reichem Maße schenken, auf dass wir Sieger sind durch ihn und in ein Leben der Zuversicht gehen. Amen. Dann wollen wir beten. Vater im Himmel, wir danken dir. Du willst uns den Sieg geben und du willst ihn uns geben durch den Herrn Jesus Christus. Oh, und so wollen wir doch auch lernen, darauf zu vertrauen. Herr, lass der Sieg auch in unserem Leben sich ausbreiten, für uns selbst, uns zur Hilfe, Herr, und uns zur Erquickung. Aber nicht nur für uns selbst, sondern auch, dass Menschen erkennen, dass in deinem Namen Sieg ist, über die Umstände des Lebens, auch über geistliche Anfechtungen. In allem ist der Sieg durch dich bereit. Und so bitten wir dich, dass du uns segnest und diesen Sieg in unsere Herzen senkst und wir ihn auch im Glauben erfassen. Amen.